Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir reden heute über ein Land, das eins der reichsten der Welt sein könnte, wenn es da nicht dieses Regime gäbe. Wir reden über den Iran, also ein Regime, das mit den übelsten Typen auf dem Planeten befreundet ist und das selber höchstwahrscheinlich aus dubiosen Persönlichkeiten besteht, soweit man das beurteilen kann. Wir reden darüber, über den Iran, mit Dr. Ali Fatollah Nejad. Er ist Wissenschaftler, Buchautor, gebürtiger Iraner, weiß ganz viel zu diesem Thema zu erzählen und er ist auch der Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order, das sein Hauptquartier hier in Berlin hat. Jetzt habe ich, Herr Fatollah Nejad, einen Reisebericht gefunden auf der Seite eines großen deutschen Reiseveranstalters im Jahr 2017, muss man dazu sagen. Die größte Gefahr einer Ansteckung besteht in Persien darin, dass das Lächeln der Perser übergreift. Nach 12 Reisetagen hatte es auch unsere Gruppe restlos erwischt und alle hatten das gleiche Lächeln im Gesicht. Das lässt anklingen, dass der Iran oder dass eine Reise im Iran paradiesisch sein kann.
Kann es in der Tat, denn die iranische Gesellschaft ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr gastfreundlich ist. Also da gibt es überhaupt keine Überraschung. Aber das Jahr ist interessant. 2017 ist natürlich nach dem Atomdeal, wo es durchaus eine starke Tendenz in Europa, aber auch in Deutschland gegeben hat, der Glorifizierung Irans, aber auch der Islamischen Republik. Die andere Kehrseite ist natürlich, dass wir es mit einem hochrepressiven Staatsapparat zu tun, der die Gesellschaft sehr brutal unterdrückt. Und das kommt natürlich bei solchen Reiseberichten eher weniger vor.
Ich hörte in der Zeit Freunde sagen, wir haben den Iran für uns entdeckt, wir waren in so Karawansereien, das war total hinreißend, wir haben toll gegessen, wir haben Berge gesehen, wir haben tolle Natur gesehen. Und dann dachte ich mir, es könnte ja sein, weil ich meine, dass Deutsche in Diktaturen Urlaub machen, das ist ja nichts Neues. Also Ägypten ist ein total attraktives Reiseziel, ist politisch auch mindestens brisant. Wie würde ich denn im Iran als Tourist, meinetwegen auch schon 2017, gemerkt haben, das ist ein Regime, das keinen Spaß versteht hier in diesem Land?
Also wenn man die Augen öffnen möchte, dann sieht man sehr, sehr vieles in Iran. Es gibt natürlich die Diskriminierung der Frauen, die Kleidervorschriften, die sehr auch brutal durchgesetzt werden durch den Staat. Also das ist etwas, was man natürlich auf den Straßen beobachten kann. Und darüber hinaus gibt es sehr viel mehr Repressalien. Wenn man mit den Leuten über das politische System oder über die politischen Verhältnisse redet, dann sind die auch sehr, sehr ehrlich, außer man wird bei solchen Reisen begleitet von Agenten des Regimes. Also genau, was das Assad-Regime auch gemacht hat, wenn Europäer dorthin gefahren sind, Foodblogger und so weiter. Also Iran ist nicht die einzige Diktatur, die versucht, durch Tourismus ein schönes Bild von sich zeichnen zu lassen.
Zumal man da ja gerade sagen muss, wenn Sie Foodblogger ansprechen, also Leute, die sich mit Essen beschäftigen. Es gibt natürlich Sachen im Iran, die kulinarisch extrem interessant sind, spezielle Huhnzubereitung, persischer Reis, Pistazien, das alles so Spezialitäten von da eigentlich.
Also ich bin kein iranischer Nationalist, aber beim Essen bin ich es vielleicht doch. Ja, ja. Das iranische Essen ist schon sehr, sehr lecker, das kann man schon sagen.
Wo Sie jetzt gerade das so persönlich sagen, wir haben ein Buch von Ihnen, was wir alle lesen können und lesen sollten, glaube ich. Denn der Tagesspiegel hat es schon zu den 10 besten Büchern der Saison gezählt. Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Jetzt könnte das Buch aber auch einen ganz anderen Titel haben. Es könnte nämlich auch heißen, wie ein deutsch-iranischer Politologe die Einstellung zu seinem Heimatland verändert. Es gibt einen Vortrag, wo Sie darüber sprechen, wie Sie mit 14 schon durch Ihren Vater mehr oder weniger politisiert wurden. Lange Zeit haben Sie Ihre Jugend im Ruhrgebiet verbracht, muss man dazu sagen, also in Deutschland. Aber im Buch selber sagen Sie, ich habe mich vertan. Das ist gar nicht so üblich, dass Autoren das machen. Sachbuchautoren sagen, ich habe mich vertan. Sie haben sich vertan, Sie galten als Iran-Versteher. Inwiefern denn? Also inwiefern hatten Sie Verständnis für dieses, für diesen Gottesstaat?
Also ich war immer schon regimekritisch eingestellt, aber in meiner politischen und wissenschaftlichen Arbeit, in meinen Studentenjahren, kam das nicht durch. Weil ich mich, also ich kam eigentlich auf den Iran über den Umweg der amerikanischen Außenpolitik und habe die Bush-Politik sehr kritisiert und habe eigentlich, was das Völkerrechtliche anbelangt, apropos Atomprogramm, dem iranischen Narrativ eher geglaubt. und war auch in der Friedensbewegung aktiv, mit denen ich dann später dann gebrochen habe, aufgrund ihrer Glorifizierung von anti-amerikanischen Regimen, die sehr, sehr autoritär sind. Also es war eine Lernkurve, die auch wissenschaftlich begründet war. Je mehr ich dazu gelernt habe, erfahren habe, dann habe ich auch angefangen, über die iranische Innenpolitik zu schreiben. Und damals habe ich auch noch gedacht, wie viele andere auch Teile der iranischen Zivilgesellschaft, dass Reformen innerhalb der bestehenden Verhältnisse möglich waren. Im Nachhinein muss ich sagen, dass diese Analysen von damals naiv waren.
2022 gab es diese sehr, sehr großen Aufstände tatsächlich im Iran, wo es ging davon aus, dass eine junge Frau, eine 16-jährige Kurdin, glaube ich, 22, die ist zu Tode geprügelt worden. Also ein barbarisches Verbrechen der Sicherheitsorgane. Aber, und das ist die Sache, die wir auch mit dem Iran verbinden, es gibt Aufstände, Leute werden wütend und dann wird das niedergedrückt und dann sieht man, okay, das Regime ist so stark, es ist nicht zu schaffen.
Also ich spreche seit 2018 vom Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses in Iran, weil dieser Protest von 22 ist nur der vorläufige Höhepunkt. Wir hatten zur Jahreswende zu 17/18 und dann im November 2019 landesweite Proteste, die von den unteren Schichten angetrieben wurden, die bis dato als loyale soziale Basis des Regimes galten. Das war mitnichten so. Diese unteren Schichten sind en masse auf die Straßen gegangen, in allen Ecken des Landes, haben revolutionäre Slogans skandiert gegen alle Komponenten des Regimes, nicht nur gegen die militärische, also die islamischen Revolutionsgarden, auch gegen die Klerikale, gegen die herrschende schiitische Geistlichkeit, aber zum ersten Mal gegen beide Hauptfraktionen des politischen Establishments, nicht nur gegen die Hardliner, sondern auch gegen die Reformisten, die ja jahrelang und jahrzehntelang auch in Europa als potenzielle Hoffnung des Wandels von oben angesehen wurden. Aber die iranische Gesellschaft hat gemerkt, sie sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Also das war ein Schockmoment für die Elite, das war eine historische Zäsur, dass diese unteren Schichten, die auf die Straße gegangen waren und 22 mit der Frau Leben Freiheit Bewegung hatten eine viel breitere soziale Basis. Also das ist der vorläufige Höhepunkt dieses revolutionären Prozesses, der in meinen Augen auch weitergehen wird.
Ja, das kann man da interessant nachlesen, also wie der so gewissermaßen weiter ruckt in Ihrer Beschreibung jedenfalls, dieser revolutionäre Prozess. Aber was bringt die Leute denn auf die Straße? Ist das das beschreiben Sie ja sehr ausführlich auch in Ihrem Buch, ist das auch die wirtschaftliche Situation, dass es den Leuten schlecht geht und sie wüssten, es könnte uns in diesem Land, wo eigentlich Milch und Honig fließt, viel besser gehen?
Absolut, also es gibt eine absolute Degradierung und Deklassierung Irans. Also wenn man sich mal die Daten anschaut, Iran in den 1970er Jahren, die Schah-Herrschaft war auch eine Autokratie, aber das war ein prosperierendes Land. Aber es gibt eine große Degradierung mit der Islamischen Republik Iran seit 1979. Und es gibt eine, wie ich es nenne, Vierfachkrise, die der strukturelle Motor dieser revolutionären Unzufriedenheit ist. Die wirtschaftliche Krise ist eine absolut wichtige Krise, eine absolut zentrale, eine sozioökonomische Krise, mit der Mehrheit der iranischen Bevölkerung, auch große Teile der Mittelschicht mittlerweile, die in Armut verharren. Es gibt eine hohe Inflationsrate, offiziell nur 50%, inoffiziell eigentlich doppelt so hoch. Es gibt eine politische Elite, die auch ökonomische Macht monopolisiert. Dann gibt es eine
Ökonomie. Das heißt, wenn man das jetzt übersetzt, würde das bedeuten, reiche Leute, die ein Interesse daran haben, dass das Regime im Sattel bleibt, die machen einfach ihr Ding. Die leben ihr Leben, die leben komfortables Leben und die anderen sind ihnen egal.
Ja, also das ist schon sehr, sehr brisant. Sie dürfen nicht vergessen, dass die sogenannte Islamische Revolution damals ja eigentlich angetreten ist, um die sogenannten Downtrodden, um die Besitzlosen, um die Proletarier im marxistischen Sinne zu vertreten. Das, was wir aber gesehen haben, ist eine Theokratie, die zu einer Oligarchie geworden ist. Also sowohl die Geistlichkeit sind Oligarchen, als auch die Militärs sind Oligarchen, während die große Mehrheit der Bevölkerung darunter leidet und nichts abbekommt.
Mhm. Und das, aber da drumherum ist ja dieser so erscheint es einem von außen, dieser religiöse Panzer. Also der Gottesstaat, der geistige Führer, der sagt, haltet euch bitte an die Regeln, Frauen, Kopftücher und so weiter. Also diese Kruste, wem gibt die denn noch Halt?
Die soziale Basis des Regimes gibt es, die ist aber sehr stark ausgedünnt. Also ich gehe davon aus, dass 10-15% der Bevölkerung noch rund hinter dem Regime stehen. von den 10-15% sind nicht alle ideologisch committed und hartnäckig, sondern das sind auch Opportunisten dabei. Aber die Hälfte sind auch Leute, die natürlich auch umbringen, um das Regime Überleben zu sichern. Auf der anderen Seite weiß das Regime auch, das wissen wir von geleakten Memos, dass 80% der iranischen Bevölkerung mit diesen revolutionären Aufständen sympathisieren. Also die Kluft zwischen Staat und Gesellschaft könnte in Iran kaum größer sein.
Aber die Regierung handelt trotzdem, sagen wir mal, rational. Das ist nicht irrational. Sie nennen da so ein Beispiel, dass ein hoher oder der höchste sunnitische Geistliche bringt eine Volksabstimmung ins Gespräch und sagt, wir sollten vielleicht über unsere Regierung abstimmen. Und dann entscheidet das Regime ja eigentlich für sowas, für solche Vorschläge machen, müsste er eigentlich ins Gefängnis, können wir aber nicht machen. Wir können ihn nicht verhaften. Der Vorschlag ist stattdessen aus der Regierung, er wird entehrt. Also das heißt, die überlegen ziemlich genau, was sie machen. Das heißt, man kann auch sagen, alles das, was sie tun, ist Absicht.
Also dieses Beispiel ist interessant. Also Iran ist ja hauptsächlich ein schiitischer Staat, wo auch das Schiitentum Staatsideologie ist. Die Sunniten, die eine kleine Minderheit darstellen, die werden diskriminiert. Und dieser geistliche Oberhaupt der sunnitischen Gemeinschaft lebt in der Provinz Sistan und Baluchistan. Das ist die Provinz.
Das will ich sehr gerne in meinem Diktat haben, diesen Namen.
Genau, das ist aber Sistan und Baluchistan. Das ist im äußersten Südosten des Landes. Eine sehr arme Provinz an der Grenze zu Pakistan, wo es im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung nach der Niederschlagung dieser Proteste, die schon 3,5 Monate gedauert hat, immer wieder zu Protesten kam gegen das Regime. Also dieser Geistliche hat sich eigentlich als wichtiger Oppositioneller gewandelt, wenn man so möchte.
Und dann hat man ihn wie denn entehrt? Also wie funktioniert das, wenn man immer nicht inhaftiert, sondern man nimmt sich vor, wir werden Herrn Ejad entehren?
Also das ist zumindest der Plan des Regimes, ihn zu entehren, also quasi seine Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Das ist aber nicht gelungen. Man hatte Angst, ihn einzukerkern, weil man große Proteste in dieser Provinz befürchtet hat gegen das Regime. Deswegen dann dieser Plan.
Der Iran ist ja immer so gesehen worden als, oder wird viel so gesehen, bei mir ist mindestens so angekommen, anderen Journalisten auch. Es ist eine böse Macht im Mittleren Osten logischerweise, dominant, kämpft mit Saudi-Arabien um die Vorherrschaft am Persischen Golf, aber ist zu schlau, zu smart und zu kräftig, zu potent, als dass man das einfach unterwerfen könnte. Stimmt das eigentlich wirklich? Also, weil Sie bringen, glaube ich, in Ihrem Buch immer wieder Zweifel an genau dieser Sicht auf, dass der Iran so ein gefährlicher Gegenspieler ist.
Ja, also ich versuche mit diesem Buch bestimmte sehr dominante Narrative zu hinterfragen, die unseren Iran-Diskurs beherrschen, vor allen Dingen auch in Deutschland. Eins davon ist die Stabilität der Islamischen Republik. Ich sage, dass es eine Steinstabilität ist aufgrund dieser strukturellen Krisen. Und auf der anderen Seite ist es ein geopolitischer Riese auf tönernen Füßen, weil die Islamische Republik keinen Rückhalt in der Region hat. Es hat als kontrarevolutionäre Macht fungiert, war repressiv während des arabischen Frühlings, hat auch im Irak beispielsweise interveniert, um die Demokratiebewegung dort niederzudrücken. Und hat natürlich im Zuge des letzten Jahres, was eine absolute historische Zäsur darstellt, ich glaube, das müssen wir uns mal klar machen, das ist eine absolute geopolitische Revolution, was wir im letzten Jahr im Nahen Mittleren Osten gesehen haben, wo die sogenannte Achse des Widerstands, die von Iran angeführt wurde, mehr oder weniger zerstört wurde durch Israel, sodass die Islamische Republik nunmehr dasteht wie ein Kaiser ohne Kleider.
Zumal dann, ja, wo Sie gerade Israel erwähnen, da ist ja noch der ehemalige langjährige Auslandschef der Hamas, Haniyeh, der war Gast des iranischen Regimes, war im Gästehaus der iranischen Regierung und ist da mit Sprengstoff der Israelis umgebracht worden. Das ist ja an sich, muss das ja ein Kracher gewesen sein. Also bei der Besprechung wären wir höchstwahrscheinlich gerne dabei gewesen. Das zeigt das Schwäche an oder zeigt das an, wie potent die Israelis sind?
Das zeigt schon die Infiltrierung des israelischen Geheimdienstes, des iranischen Machtkerns, dass Haniyeh am Tag der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in einem Gebäudekomplex, was von den Revolutionsgarden kontrolliert wird, quasi auf dem Schoße des Regimes gezielt getötet wird, war natürlich eine Blamage ohne Beispiel. Und dann kam halt ein Monat darauf das nächste große Ding quasi, als die Hezbollah, das Kronjuwel dieser Achse des Widerstands, der Hauptunterstützer Irans oder die Hauptfaust Irans auch gegen Israel ausgeschaltet wurde. Durch Israel. Also der Mord an Haniyeh und auch die Ausschaltung der Hezbollah waren natürlich Höhepunkte des letzten Jahres innerhalb dieses Zerfallsprozesses der Achse.
Jetzt haben Sie schon ins Spiel gebracht, dass die Sanktionen, dass die Maßnahmen gegen den Iran drakonischer sein müssten, dass das nicht alles, wie Sie das sagen, so sanft ist, dass es Sanktionen Europas gegen den Iran gibt, die dem Iran eigentlich nicht wirklich schaden. Was meinen Sie denn dann damit? Also wie könnte, welche Sanktionen schaden nicht und welche könnten schaden?
Also ich glaube, es gibt, also Sanktionen sind ein komplexes Thema, aber es gibt, glaube ich, manche Falscheinschätzungen. Das eine ist, wir verwechseln Quantität mit Qualität. Wir haben sehr, sehr viele Sanktionen gegen Iran in der Quantität, aber in der Qualität haben wir keine Sanktionen gegen die Hauptfiguren der Machtelite, sondern gegen Zweit- oder Drittklassige. Wir haben auch keine Terrorlistung der Revolutionsgarden durch die EU, auch haben wir keine Sanktionen.
Ganz kurze Zwischenfrage da an der Stelle, weil das die Amerikaner haben seit 2019 die Revolutionsgarden als Terrororganisation geführt. Warum machen die Europäer das nicht?
Ich glaube, Jean Assebourn hat das im Deutschlandfunk gesagt, weil man da befürchtet, dass die diplomatischen Kanäle nach Teheran eingefroren werden. Weil die Revolutionsgarden natürlich der wichtigste Player in der Islamischen Republik Iran sind. Aber die Politik hat uns monatelang erzählt, ja, es gäbe die legale Grundlage nicht. Aber diese legale Grundlage, das wissen wir von wissenschaftlichen Gutachten des Europäischen Parlaments mittlerweile, die gibt es durchaus. Also es ist ein Mangel des politischen Willens, diesen Schritt zu gehen.
Weil Jean Asselborn beispielsweise ja gegen diese Terrororganisation sehr viel weniger erreicht hat, als dass er Deutschlandfunk-Interviews gegeben hat, muss man mal ehrlicherweise sagen. Weil das, was die Israelis gemacht haben, ist ja hier übel besprochen worden, ist zumindest hier besprochen worden, ja mein Gott, das ist Netanyahu und es ist so gewalttätig. Aber tatsächlich, wenn ich das bei Ihnen richtig nachgelesen habe, und Sie haben es vorhin ja auch schon mal wieder so angedeutet, dann ist das, was Israel gegen die Hezbollah gemacht hat, was Israel gegen die Hamas gemacht hat, letztendlich höchst schädlich für den Iran und wirkungsvoll noch dazu.
Ja, also das muss man natürlich nüchtern so feststellen. Das, was die Israelis gemacht haben mit gezielten Tötungen gegen Top-Kommandeure des Trios Hamas, Hezbollah, Islamische Revolutionsgarden Irans, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Die Israelis haben nicht nur die Hamas sehr stark geschwächt, sondern vor allem die Hezbollah militärisch ausgeschaltet und haben eigentlich die Machtmittel der Iraner nunmehr getilgt. Das, was die Iraner noch übrig haben, das sind die Houthis im Jemen, die nach wie vor ein Störfaktor bilden und noch pro-iranische Milizen im Irak, die allerdings sich auch etwas zurückhalten. Aber Iran ist ein Schatten von sich selbst, was die iranische Macht anbelangt.
Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Wie stabil steht dieses Regime denn da? Und nach Ihrer Spekulation, was könnte denn folgen für den Fall, dass es zusammenstürzt? Sie sagen ja, also in Syrien hat man auch die ganze Zeit erzählt, das Assad-Regime ist total stabil. Da seht ihr, was daraus geworden ist. Sie sagen es über den Iran auch. Also wie stabil ist es und was könnte dann passieren?
Also einer meiner Hauptargumente ist dagegen, gegen dieses herrschende Narrativ hier im Westen vorzugehen, des Paradigmas der autoritären Stabilität. Also die Idee, dass Diktaturen besser in der Lage wären, Stabilität herzustellen. Aber Diktaturen sind eigentlich auch schwach. Wir haben gesehen, wie schnell dieses Assad-Regime kollabiert ist innerhalb von 10-11 Tagen. Es gab keine Unterstützung innerhalb der Bevölkerung. Auch die Streitkräfte haben nicht mehr gekämpft. Wir haben ähnliche Risse und Szenarien auch in der Islamischen Republik Iran. Also die Bevölkerung steht nicht hinter dem Regime, sondern ist gegen das Regime. Auch gibt es Risse innerhalb des Sicherheitsapparates. Also ist die Frage, wie sich dann die Streitkräfte tatsächlich positionieren, falls es zum nächsten großen Aufstand kommt. Und dieser Aufstand wird wahrscheinlich früher oder später kommen. Die Wirtschaftskrise ist so desolat wie seit langem nicht mehr. Der oberste Führer, also das de facto Staatsoberhaupt Irans, ist Mitte 80, also auch nicht mehr lange dabei. Und es gibt keine Nachfolgeregelung. Es wird also wahrscheinlich eine Phase des Chaos sein, wo auch die Leute vielleicht auf die Straße gehen. Dann ist es die Frage, wie die Streitkräfte sich dazu positionieren.
Ja, weil man könnte sich ja jetzt versprechen, so haben wir ja gerade als Medien auch schon oft vor uns hingeträumt, beim arabischen Frühling. Man könnte sich jetzt vorstellen, ja, an den Protesten 2022 waren so viele Frauen beteiligt, logischerweise, weil Frauen ein gleichberechtigtes Leben führen wollen. Und da könnten wir natürlich davon träumen, dann wird alles ganz toll. Dann wird womöglich eine Frau iranische Präsidentin, alle essen Pistazien, die deutschen Reiseunternehmen schaufeln Urlaub hin. Aber ist das wirklich das Wahrscheinlichste, dass das passiert? Gerade wenn Sie sagen, da kommen die Militärs ins Spiel, da sind religiöse Gruppen im Spiel. Also ist das wahrscheinlich, dass die Leute, die sich befreien wollen, dass die auch befreit werden in absehbarer Zeit?
Apropos arabischer Frühling, es gibt so ein anderes Narrativ und dominantes Narrativ im Westen, auch hier in Europa, dass dieser gescheitert ist. Aber es ist nicht so einfach. Es war ja die Idee, dass der arabische Frühling zu einem arabischen Winter verkommen ist, gescheitert ist. Aber was aus unserem Radar der Aufmerksamkeit verschwand, ist, dass es eine zweite Welle des arabischen Frühlings gegeben hat, in Ländern, die gar nicht in der ersten Welle dabei waren, 2018, 2019. Also wir müssen verstehen, und da geht es auch um Iran, dass unsere Nachbarregion strukturelle Probleme hat, die immer diese revolutionären Bestrebungen weiter auch befeuern werden. Was sind diese strukturellen Probleme, die größer sind denn als in anderen Weltregionen? Das ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit, das ist die Frauenunterbeschäftigung und das ist die hohe Dichte von Autokratien. Das sind strukturelle Probleme. Und in Iran wird es schwierig. Es gibt innere und äußere Herausforderungen, wie dieser revolutionäre Prozess vonstatten gehen kann. Da gibt es verschiedene Szenarien. Aber es ist klar, dass dieses System im Sterben liegt. Gerade ist es schwierig, sich vorzustellen, was Neues entstehen könnte. Es ist aber klar, dass die große Mehrheit der iranischen Bevölkerung eine Demokratisierung, eine Säkularisierung, ein Ende der Diktatur haben möchte. Und es ist die große Frage, inwieweit sich die Streitkräfte, und da reden wir nicht nur über die islamischen Revolutionsgarden, sondern wir haben ja auch die reguläre Armee in Iran, die weniger ideologisiert ist, da positionieren werden innerhalb dieses Wettstreits.
Und wir haben die große Unbekannte in der Weltpolitik im Allgemeinen jetzt, das sind die Amerikaner, auch Todfeind des Iran, von iranischer Seite auch als Todfeind betrachtet. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat im US-Sender Fox gesagt, unser Signal an den Iran lautet, lasst uns zusammensetzen und sehen, ob wir durch Dialog und Diplomatie an den richtigen Punkt kommen können. Und weiter, wir müssen nicht alles militärisch lösen, sollte keine Einigung gelingen, sei die Alternative dazu, aber keine gute. Also es ist eine sehr drastische Drohung und wie gesagt, man weiß nicht, dass sich diese Trump-Regierung, was machen die wirklich? Mittlerweile hat man das Gefühl, sie machen offenbar sehr viel von dem, was sie ankündigen. Das ist dann mitunter derbe, das ist sehr robust, das ist vielleicht sogar rabiat zu nennen. Und das, was Herr Witkoff hier andeutet, Steve Witkoff ist weder Militär noch erfahrener Diplomat, sondern ein Immobilienmagnat, der sehr gerne mit Donald Trump Golf spielt. Also hat er die Top-Qualifikation für seine Regierung. Aber wenn der hier sagt, die Alternative ist keine gute. Krieg wollten die Amerikaner schon lange nicht mehr führen im Mittleren Osten.
Und vor allen Dingen auch Trump nicht. Also Trump hat ja auch seine soziale Basis, möchte auch keinen Krieg. Aber es gibt eine große Nervosität seitens der iranischen Machthaber gegenüber Trump. Als Trump in der ersten Amtszeit, als er rausgegangen ist aus dem Atomdeal, hatte diese maximalen Drucksanktionen auferlegt. Die iranischen Erdölexporte sind kollabiert und die Iraner haben 200 Milliarden Dollar verloren. Und jetzt ist er wieder zurückgekommen, hat einerseits diese Sanktionen wieder auferlegt. Auf der anderen Seite hat er gesagt, nee, eigentlich mache ich das ungern, denn ich würde sehr viel lieber einen Deal machen. Die Frage ist, über was für einen Deal sprechen wir hier? Trump hat nun dem obersten Führer Irans, Khamenei, einen Brief geschickt. Und die iranische Seite geht davon aus, und das, was man von führenden Offiziellen hört, ist, dass eine Entwaffnung Irans gefordert wird. Also es geht nicht mehr nur um das Atomprogramm, dass es zurückgefahren wird, sondern es geht auch um die Beschränkung des Raketenprogramms und auch um die Beschränkung der Finanzierung der Achse des Widerstands durch Iran. Mit anderen Worten geht es das Ende des Businessmodells der Islamischen Republik. Die Iraner fürchten nicht zu Unrecht eine Kapitulation unter einem Trumpschen Diktat. Denn die Iraner, um Trump bei seinem Meeting mit Zelensky zu paraphrasieren, haben keine Karten mehr. Sie haben keine Druckmittel mehr, sie haben diese Achse des Widerstands nicht mehr. Übertreiben sie das mit dem Atomdeal, mit der atomaren Eskalation, kommt der Faktor Israel rein. Also mögliche israelische Schläge gegen die iranischen Atomanlagen.
Wenn man das jetzt anguckt im Kontrast dazu, hier ist ja üblich, dass wir sagen, der schreckliche Trump, weil vieles ist einfach tatsächlich überhaupt nicht unser Geschmack. Viele Sachen sind demokratisch höchst problematisch. Trotzdem ist er natürlich hier und da und dort wirkungsvoll, im Iran dann womöglich auch, weil andererseits die deutsche Außenpolitik, das kritisiert Nathalie Amiri im Vorwort ihres Buches, hat dabei mehr oder weniger zugeguckt, wie ein deutscher Staatsbürger im vergangenen Jahr im Iran hingerichtet worden ist. Das ist der Mann ist 2020, also Deutsch-Amerikaner muss man mittlerweile sagen, 2020 von Dubai in den Iran, sein Geburtsland, verschleppt worden. Dann gab es einen dieser Prozesse und er ist hingerichtet worden. Jetzt muss man dazu sagen, im Iran werden wahnsinnig viele Menschen hingerichtet. Also
die höchste Exekutionsrate der Welt übrigens.
Ja, und jetzt ist der hingerichtet worden. Und dann habe ich Nathalie Amiri so verstanden, dass sie sagt, die Reaktion war viel, viel zu lasch. Es hätte von deutscher Außenpolitik, die ja unter Annalena Baerbock Werte geleitet gewesen sein soll, die Reaktion hätte es kaum gegeben. Also welche Reaktion, wie kann ein Land wie Deutschland dann reagieren, wenn ein eigener Staatsbürger hingerichtet wird?
Es ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja sehr viele auch deutsche und europäische Staatler, aber auch Doppelstaatler, die nach wie vor in iranischen Gefängnissen als politisches Faustpfand ausharren müssen. Und die Strategie unserer Diplomatie ist es, die sogenannte leise Diplomatie, das bloß nicht groß zu machen. Aber sie ist natürlich vollends gescheitert. Denn die Iraner reagieren nicht eher auf Schwäche oder leise Diplomatie, was sie als Schwäche auslegen, sondern auf Stärke. Und das ist das grundlegende Problem unserer Iran-Politik der letzten Jahre gewesen, weil es diese Perzeption in Teheran genährt hat, im Übrigen von der Biden-Administration bis nach Europa, dass egal was man macht, es gibt keine harten Konsequenzen, weder auf Sanktionslevel, auch nicht militärisch. Und es gilt, diese Perzeption zu durchbrechen. Also müssen wir uns sehr viel robuster aufstellen. Denn autokratische Mächte, und Russland ist ein anderes Beispiel, reagieren in erster Linie auf Stärke und nicht auf Schwäche.
Was ist denn, wir haben persönlich begonnen und wollen auch persönlich aufhören, Herr Fethullah Nejad. Was ist denn Ihr persönlicher Wunsch, weil das ist Ihr Geburtsland, der Iran. Sie haben sich damit in einer Tiefe beschäftigt. Jeder, der Ihr Buch liest, weiß, glaube ich, hinterher, kann mit Fug und Recht sagen, er wüsste jetzt über den Iran tatsächlich Bescheid. Aber was ist Ihr Wunsch? Was wäre Ihre Sehnsucht?
Also egal, was mein Wunsch oder meine Sehnsucht ist, ich versuche das nicht zu vermischen mit meiner politischen Analyse, sonst würde ich mich unglaubwürdig machen. Natürlich ist meine Sehnsucht, aber nicht nur in Bezug auf Iran, für die gesamte Region des Nahen Mittleren Osten, dass die Menschen sich frei machen können von dieser Despotien, die sie beherrschen. Und deswegen ist auch mein Buch gewidmet der iranischen Jugend, weil sie etwas viel Besseres verdient haben als das, was das Regime ihnen darbietet. Aber ich bin keiner, der versucht, meine politischen Wünsche irgendwie in meine politische Analyse mit einfließen zu lassen. Ich glaube, da tue ich keinem einen Gefallen.
Aber da Sie ja tatsächlich sagen, es gibt diesen revolutionären Zustand seit Jahren. Das heißt, die Revolution schwert, wenn man sie nicht tatsächlich sieht, wenn sie nicht auch viral vervielfältigt wird, dann ruht sie ja oder brennt vor sich hin, müsste man beinahe sagen. Was könnte denn das nächste sein, was das dann wieder so auslöst, dass wir es mitbekommen, also dass es so eruptiv passiert?
Also eine Sache ist, wenn Khamenei stirbt, da wissen wir nicht, was passiert, aber ich glaube, dass die Iraner sich dann auf den Straßen zeigen. Das andere ist die Wirtschaftskrise. Also falls es nicht zu einem Deal kommt zwischen Trump und Teheran, wird die Wirtschaftskrise sich verschärfen. Es gibt diese maximalen Drucksanktionen gegen die iranische Schattenflotte, das mit dem Ziel, die iranischen Öleinnahmen zu kappen. Dann müsste die iranische Elite aufgrund eines großen Budgetdefizits hingehen, die Energiesubventionen kürzen, was sie schon mal im November 2019 gemacht haben mit der Verdreifachung der Benzinpreise. Dann kam es zu großen landesweiten Protesten. Genau solch ein Szenario wird befürchtet. Deswegen hat man Angst, dass man diesen Schritt wieder gehen muss.
Ja, würde ich sogar für Deutschland einen Umsturz befürchten, wenn die Benzinpreise sich verdreifachen würden. Das kann man, glaube ich, für dieses Land auch sicher sagen. Jeder soll bitte schön dieses Buch zur Hand nehmen, der sich auch nur im Ansatz dafür interessiert und mitsprechen möchte. Denn es ist ein ganz fabelhaftes Buch, sage nicht nur ich. Wir haben es eingangs gesagt, der Tagesspiegel zählt es zu den 10 besten Büchern. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.